Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Historischer Tag in Juba, der Südsudan feiert seine Unabhängigkeit. Doch wie begründet ist der Jubel? Wir fragen nach vor Ort. Dies in unserem Schwerpunkt. Außerdem der Kampf der Milliardäre. Berlusconi verliert ihn vor Gericht. Und Strom aus dem Wald, eine Energiequelle für die Zukunft. Hintergründe dazu hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Ursula Vogler mit den Nachrichten.
Die Welt hat ein neues Land, Südsudan. In der Hauptstadt Juba hat Parlamentspräsident James Wani Iga die Unabhängigkeit ausgerufen. Anschließend legte der erste Präsident Salva Kiir den Amtseid ab. An den Feierlichkeiten nehmen zahlreiche hochrangige Gäste teil. Unter ihnen ist auch der sudanesische Präsident Omar al-Bashir, der wegen Kriegsverbrechen in Darfur mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Al-Bashir sicherte dem neuen Staat seine Unterstützung zu. Nach einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg hatten sich im Januar fast 99% der Südsudanesen für die Abspaltung vom Norden ausgesprochen. Der Fininvest-Konzern des italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi muss seinem Konkurrenten CIR 560 Millionen Euro bezahlen. Das hat ein Berufungsgericht in Mailand in letzter Instanz entschieden, wie italienische Medien melden. Fininvest muss die Summe zahlen, weil Berlusconi vor Jahren einen Richter bestochen hatte, um die Kontrolle über das Verlagshaus Mondadori zu erhalten. Dieses wollte auch CIR übernehmen. Preisabsprachen von Stahlkonzernen und anderen Lieferanten haben die Deutsche Bahn möglicherweise mehrere hundert Millionen Franken gekostet. Das erklärte der Chef der Rechtsabteilung der Bahn gegenüber der deutschen Zeitung Wirtschaftswoche. Die Stahlkonzerne würden verdächtigt, in den vergangenen Jahren die Preise für Schienen abgesprochen zu haben. Laut anderen Medien ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen etwa 10 Firmen. Es gebe dabei Hinweise, dass auch Bahnen in der Schweiz betroffen seien. Bei der SBB und der Wettbewerbskommission hat man von solchen Hinweisen keine Kenntnis. In Stuttgart haben erneut mehrere tausend Menschen friedlich gegen das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 demonstriert. Viele Kostenrisiken seien nicht kalkuliert, sagte eine Sprecherin der Gegner. Beim Projekt Stuttgart 21 soll der Kopfbahnhof in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof umgebaut werden. Die Bahn schätzt die Kosten auf gut 4 Milliarden Euro. Die Kritiker erwarten deutlich mehr. In Spanien hat die sozialistische Partei Alfredo Pérez Rubalcaba als Spitzenkandidat für die nächsten Parlamentswahlen nominiert, die voraussichtlich im März 2012 stattfinden. Rubalcaba ist gegenwärtig Innenminister und Stellvertreter von Ministerpräsident José Luis Zapatero, der nicht mehr für eine dritte Amtszeit antritt. Rubalcaba wird sich bei den Wahlen dem konservativen Mariano Rajoy stellen müssen, der dabei als Favorit gilt. Wegen des harten Sparkurses der spanischen Regierung liegen die Sozialisten in allen Umfragen hinter den Konservativen. In der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur hat ein Großaufgebot der Polizei eine verbotene Demonstration mit Wasserwerfern und Tränengas beendet. Mehrere tausend Personen hatten mehr Demokratie und ein gerechteres Wahlverfahren verlangt. Laut der malaysischen Bundespolizei wurden über 1600 Demonstrierende festgenommen. Darunter sollen auch zahlreiche Oppositionsführer sein. In Singapur hat ein britischer Autor das Gefängnis wieder verlassen können. Alan Shadrick war verhaftet worden, als er nach Singapur reiste, um dort ein neues Buch vorzustellen. In diesem kritisierte er unter anderem, dass die Justiz des Landes von der Politik abhängig sei. Außerdem würden die Richter vor allem die unteren Schichten bestrafen, oftmals mit der Todesstrafe. Israel will rund 120 Personen abschieben, die aus dem Ausland gekommen waren, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden. Die israelischen Behörden hatten die Aktivisten zuvor in Haft genommen. Sie sollen ausgewiesen werden, sobald es Flugzeuge mit freien Plätzen gibt. Den Betroffenen sei die Einreise aus Sicherheitsgründen verweigert worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Zum Sport. Das Schweizer Tennis-Davis-Cup-Team spielt um den Wiederaufstieg in die Weltgruppe. Fritz Bischoff.
Roger Federer und Stanislav Wawrinka entschieden in Bern auch das Doppel gegen Portugal für sich. Mit dem 6:3, 6:4 und 6:4 können die Schweizer von den Portugiesen in den noch ausstehenden beiden Einzeln von morgen Sonntag nicht mehr eingeholt werden. Sie sind damit für die Playoff im September um den Aufstieg in die Weltgruppe qualifiziert. Beachvolleyball. Martin Latziger und Jonas Weingart sind beim Grand Slam Turnier in Gstaad als letztes Schweizer Duo in den Achtelfinals gegen die Chinesen Wushu gescheitert und damit erreichen sie Rang 9. Rad. An der Tour de France verteidigt der Norweger Thor Hüschhoff in der 8. Etappe nach Superbe-Sancy sein Leader-Trikot mit 1 Sekunde Vorsprung auf den Australier Cadel Evans und 4 Sekunden vor dem Luxemburger Frank Schleck. Die heutige Etappe entschied der Portugiese Rui Costa für sich. Und Automobil, die beiden Red Bull Renault von Mark Webber und Sebastian Vettel nehmen den Grand Prix von Großbritannien in Silverstone morgen aus den besten Positionen in Angriff. Das Sauberteam mit Kamui Kobayashi und Sergio Perez schaffte es im Abschlusstraining auf die Plätze 8 und 12.
Fritz Bischoff. Das Wetter. Heute Abend gibt es stellenweise Regengüsse und Gewitter. In der Nacht wird es wieder größtenteils trocken. Morgen Vormittag ist es recht sonnig. Nur in Juranähe gibt es dichtere Wolkenfelder und stellenweise fällt Regen. Morgen Nachmittag und am Abend gibt es vielerorts Regengüsse und örtlich auch kräftige Gewitter. Die Temperatur liegt zwischen 24 und 28 Grad. Am Montag ist es ziemlich sonnig, vereinzelt fällt etwas Regen. Die Temperatur liegt am Montag im Norden bei 26 Grad, im Süden bei 30 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr auf der Nord-Süd-Achse in Richtung Norden, circa 2 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Süd-Portal in Airolo. In der Region Aargau ist die Hauptstraße zwischen Möhlin und Mumpf noch immer in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Schließlich Region Zürich. DRS-Staumelder berichten auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Wallisellen und Affoltern Stau wegen eines Unfalls. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt. Und auf der A1 in Richtung St. Gallen stockender Verkehr zwischen dem Limmataler Kreuz und Weiningen.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Selbst der historische Feind aus dem Norden feierte mit über den Tag der südsudanesischen Unabhängigkeit und was danach kommt, ein Schwerpunkt. Außerdem, 500 Millionen Euro sind selbst für Berlusconi keine Kleinigkeit, doch nun soll er sie hinblättern. Und schließlich der Strom der Zukunft steckt er im Schweizer Wald. Echo der Zeit, die Sendung, die es auch zum Abonnieren gibt im Internet, echo.drs.ch. Nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs mit 1,5 Millionen Toten gehen der Norden und der Süden des Sudans also getrennte Wege, in der Hoffnung auf eine friedlichere Zukunft. Pünktlich um Mitternacht begann der Jubel auf den Straßen in Juba, der neuen Hauptstadt des Südens. Seinen Höhepunkt erreichte er am Nachmittag, als der südsudanesische Parlamentspräsident feierlich und offiziell vor der Menge die Unabhängigkeit erklärte, gestützt auf das Ergebnis der Volksabstimmung vom Januar.
Oui. The democratically elected representatives of the people, based on the will of the people of Southern Sudan, and as confirmed by the outcome of the referendum on self-determination, hereby declare Southern Sudan to be an independent and sovereign state.
Markus Häfliger von der Neuen Zürcher Zeitung hat den historischen Tag in Juba erlebt. Er schilderte mir die Szene.
Es kamen Zehntausende von Südsudanesen auf einen riesigen Platz vor dem John Garang Mausoleum, wo die Festivitäten stattfanden. Es war extrem heiß, die Südsudanesen harrten aber tapfer aus. Abgesehen davon war die ganze Zeremonie, wie nicht anders zu erwarten, etwas pannenbelastet. Südsudan ist in solchen Dingen nun einmal nicht sehr erfahren und es gab technische Pannen und am Ende eine Verspätung um 2,5 Stunden auf die Marschtabelle.
An der Feier heute in Juba war auch Alt-Bundesrat Joseph Theis zugegen als Präsident der UNO-Generalversammlung. Was hat er den Südsudanesen zu sagen?
Er hat sehr kurz und bündig gesprochen und kam sehr gut an, weil seine Rede auch so etwas wie Feuer enthielt, im Unterschied zum Generalsekretär Ban Ki-moon. Theis versprach dem Südsudan einen UNO-Beitritt im Schnellverfahren, das heißt schon in den kommenden Tagen.
Anderer prominenter Gast, Omar al-Bashir, der Präsident des Sudans. Auch er ist zur Feierstunde in den Süden gekommen. Der Norden war auch der erste Staat, der den Südsudan offiziell anerkannte nach den Jahren des Kriegs. Sind das Signale, dass al-Bashir wirklich eine friedliche Zukunft jetzt will?
Diese Anerkennung hat Bashir in seiner Rede auch noch einmal wiederholt. Anekdotisch möchte man im Übrigen festhalten, dass ausgerechnet vor Bashirs Rede die Verstärkeranlage ausfiel und wir eine halbe Stunde warten mussten, die mit einem Spiel der Armeeblasmusik gefüllt wurde. Gott sei Dank kam die Anlage dann wieder in Gang. Bashirs Rede war versöhnlich, aber man darf sich durch diese Schalmeien nicht täuschen lassen. Die Unterdrückung einer Rebellion im verbleibenden Sudan im Norden an dessen Südgrenze geht mit schweren Menschenrechtsverletzungen weiter, von allem, was man hört. Und in diesem Zusammenhang ist es kein gutes Omen, dass Bashir in seiner Rede auch bestätigte, dass die UNO-Mission für den Sudan, die im Süden weiter bestehen wird, dass die den Norden verlassen muss, obwohl die UNO um eine Verlängerung gebeten hat. Diese Friedensmission, die wird also demnächst nach Hause geschickt werden.
Und eine ganze Reihe von Dossiers im bilateralen Verhältnis sind ja noch strittig oder Gegenstand von Verhandlungen. Die Verteilung der Öleinnahmen wird genannt und der Verlauf der Grenze überhaupt. Ist das eine schwere Hypothek jetzt für die Zukunft?
Man hat zu Beginn des Jahres gesagt, diese Dossiers müssen bis zum 9. Juli unter Dach und Fach sein. Als das offensichtlich wurde, dass das nicht der Fall sein würde, hat man gesagt, wenigstens das Abkommen über die Aufteilung der Ressourcen, also vor allem der Öleinkommen, müsse geregelt sein. Das ist auch nicht der Fall und niemand spricht von einer Krise. Also es wird einfach weiter so gewirtschaftet werden wie bisher. Dazu ist zu sagen, dass es natürlich im Interesse Khartoums ist, eine Einigung hinauszuzögern. Denn solange es keine Lösung gibt, werden die Erdöleinkommen einfach wie bisher hälftig aufgeteilt werden müssen. Es fehlt auch jetzt ein Stichdatum, das auf die Verhandlungsdelegationen einen Druck aufsetzt. Also das kann noch eine Weile dauern, aber irgendwann müssen diese Fragen geregelt werden.
Aber Sie sehen keine Eskalation, eine kriegerische Zukunft, die aus diesem Konflikt herauskommen könnte?
Nein, und zwar aus zwei Gründen nicht. Die Unruhen, von denen ich vorhin sprach, die sind nicht von bilateraler Sprengkraft. Die finden im nördlichen Restsudan statt. Zweitens, wenn es zu wirklichen Grenzstreitigkeiten zwischen den neuen Nachbarstaaten käme, wäre das nun ein internationaler Konflikt mit allen Folgen, die das nach sich ziehen würde. Und drittens sind der Norden des Sudans und der Süden, was die Ausbeutung der Erdölvorkommen angeht, aufeinander angewiesen. Und das ist vermutlich die beständigste Friedensgarantie.
Sagt NZZ-Afrika-Korrespondent Markus Häfliger. Auch wenn die Zukunft friedlich sein sollte, der neue Staat im Süden steht vor riesigen Herausforderungen. Unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser war auf Reportage an der Universität von Juba.
Die Fenster sind zerschlagen, wo die Decke noch existiert, ist sie von blaugrünem Schimmel überzogen. Zwischen den Pilzfäden flackern anderthalb Neonröhren. Wir sitzen im großen Hörsaal der Universität von Juba, der neuen Hauptstadt des Südsudans. Der Saal ist bis auf den letzten Platz besetzt. Zwei Deckenventilatoren kämpfen sich durch die träge Abendhitze. Demokratie und kulturelles Erbe heißt die Veranstaltung, die in diesen Minuten beginnt. Was ist eine Verfassung? Wie geht man mit unterschiedlichen Wertvorstellungen und Traditionen um? Rund 300 Studierende und ein halbes Dutzend Referenten diskutieren miteinander. Der volle Saal zeige das Interesse der Jugend an der Zukunft des Südsudans und der ruinierte Hörsaal sei ein Symbol des aktuellen Zustands der jungen Nation, sagt Abdallah Kerivani, Vizerektor der Universität.
What it really shows is that throughout these very long years of
Dieser Saal hat während des Bürgerkriegs nicht der Lehre und Forschung gedient, sondern wurde von bewaffneten Milizen als Unterkunft genutzt und zerstört. Viele wichtige Institutionen wurden zweckentfremdet, nicht unterhalten und kaputt gemacht. Und heute fehlen uns die Mittel, diese Infrastrukturen wieder instand zu stellen. Nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs ist das Startkapital des neuen Staates desolat. Junge und schwache Behörden, Schulden, fehlende Infrastrukturen. Die meisten Menschen verfügen weder über fließendes Wasser noch sanitäre Einrichtungen. Im ganzen Land, das rund 10-mal so groß ist wie die Schweiz, gibt es gerade mal 300 Kilometer asphaltierte Straßen. Dem Enthusiasmus der Menschen kann dies jedoch nichts anhaben. Die Unabhängigkeit wurde zur großen Hoffnung, dass alle Probleme gelöst werden können. Auch der Student Modingor Elat glaubt, dass nun alles besser wird. Diesen Tag habe er lang herbeigesehnt.
The new nation is important because we fought for a long time.
Als ich ein Teenager war, habe ich viele Tragödien gesehen. Tote Polizisten und Menschen. Wir haben viel Leid erlebt. Mit der Unabhängigkeit haben wir am Ende eines langen Kampfes nun das Ziel erreicht. Die Freiheit, unseren eigenen Staat. Ich denke, dieser Moment war längst überfällig. Wir nannten uns immer Bürger des Sudans, aber wir wurden nicht als solche behandelt. Das werde sich jetzt ändern. Ein bisschen weniger euphorisch äußert sich sein Kommilitone Pramithani Wali Lolopilis. Ich bin nicht nur glücklich, sondern habe auch Angst. Ich bin froh, dass wir ein unabhängiger Staat werden, aber der Weg dorthin war voller Leiden und ethnischen Konflikten. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieses Leiden am 9. Juli einfach verschwindet.
Perpetuate the suffering of the people, and that gives me anxiety.
Die westliche Schablone vom bösen Norden und den guten Freiheitskämpfern im Süden greift zu kurz. Der Südsudan ist keine homogene Nation. Er ist ein fragiles geografisches Gebilde, eine Patchwork-Decke aus über 70 Stämmen und Sprachen. Die Angehörigkeit zu einem Stamm ist immer noch wichtiger als Bürger der Nation zu sein. Zusammengehalten wird der Südsudan bis heute vom gemeinsamen Unabhängigkeitskampf. 90% der Staatseinnahmen stammen aus den Ölvorkommen. Von diesen Einkünften sieht der normale Bürger jedoch wenig bis nichts. Sie fließen in den Sack einer kleinen Elite, sagt der Unidozent Alfred Lokui.
As you move around Juba, take photographs of children you see on a daily basis. See them.
Fahren Sie ein bisschen in Juba herum, machen Sie Fotos von Kindern im Alltag, sehen Sie, wie sie leiden, wie dreckig und krank sie sind, wie sie keine Kleider haben. Wenn sie ins Spital müssen, ist kein Arzt dort, die Medikamente sind unbezahlbar oder gar nicht vorhanden. Und unsere Elite fährt in großen Wagen herum. Tatsächlich ist die Anzahl an großen Geländewagen in der neuen Hauptstadt Juba beeindruckend. Einige gehören den Botschaften und Hilfswerken, der größte Teil jedoch der einheimischen Oberschicht. Das sei stoßend, meint Alfred Lokui.
And since you come from Switzerland, I'll tell you that I was very impressed. In Switzerland, you are not known to be the big man in the state. Or in the government of Switzerland.
Sehen Sie, Sie kommen aus der Schweiz. Ich war tief beeindruckt, als ich dort war. In der Schweiz fahren Parlamentarier nicht in dicken Wagen mit Chauffeuren herum, um ihre Wähler zu beeindrucken. Politiker haben bei euch mehr Respekt vor den Bürgern. Ich sah in Bern Parlamentarier und Regierungsmitglieder zu Fuß und auf dem Fahrrad. Diesen Respekt und diese Bescheidenheit müssen wir hier noch lernen. Mit den Steuergeldern, welche diese Wagen verschlingen, könnte man viel Sinnvolles für die Bevölkerung tun. Beispielsweise die Universität von Juba renovieren. Im großen Hörsaal flackert unterdessen nur noch eine Neonröhre. Die Ventilatoren haben den Geist aufgegeben. Zeit, die Veranstaltung zu beenden.
Patrick Wülser berichtete aus Juba. Schlappe für Silvio Berlusconi, dieses Mal in der geschäftlichen Domäne. Ein Mailänder Gericht hat sein Medienimperium Fininvest dazu verurteilt, eine Entschädigungszahlung zu bezahlen, satte 560 Millionen Euro. Da halfen für einmal keine Tricks, Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Silvio Berlusconi und Carlo De Benedetti. Beide Industrielle sind Mitte 70, schwerreich und vor allem eines, einander in tiefster Feindschaft verbunden. Mitte der 80er Jahre kämpften die beiden gegeneinander um die Übernahme des angesehenen Mondadori-Verlages. Ein Schiedsgericht gab Carlo De Benedetti den Zuschlag, doch Berlusconi zog das Urteil weiter und plötzlich sah alles ganz anders aus. Außer der Tageszeitung Repubblica und dem Wochenmagazin Espresso wanderten überraschenderweise sämtliche Unternehmensteile zu Silvio Berlusconis Fininvest Holding. Seither fahren die beiden Ex-Mondadori-Zeitungen Repubblica und Espresso einen strammen Anti-Berlusconi-Kurs und behaupten sich erfolgreich am Markt. Doch mit publizistischer Rache wollte sich der unterlegene Carlo De Benedetti nicht zufrieden geben, denn unterdessen war bekannt geworden, dass Berlusconis Fininvest jenen Richter bestochen hatte, der den Übernahmestreit zu beurteilen und dies ganz im Sinne des Cavaliere erledigt hatte. De Benedetti verlangte nun von Berlusconi eine millionenschwere Entschädigungszahlung für entgangene Gewinne, weil ihm der Mondadori-Verlag widerrechtlich entrissen wurde. Heute, 20 Jahre nach dem Streit um Mondadori, hat De Benedetti auch in zweiter Instanz Recht bekommen. Berlusconis Fininvest muss ihn mit 560 Millionen Euro entschädigen. In erster Instanz hätte Berlusconi gar über 700 Millionen zahlen müssen. Für Berlusconi ist die Nachricht ein Schock. 560 Millionen Euro sind auch für seinen mächtigen Fininvest-Konzern kein Pappenstiel. Schon heißt es, Fininvest sei gar nicht in der Lage, die Buße zu zahlen, sondern müsse Berlusconis Steckenpferd, den Fußballclub AC Milan oder andere Unternehmensteile verkaufen. Silvio Berlusconi, den Streit mit den Gerichten gewohnt, muss das zweitinstanzliche Urteil geahnt haben. Ganz zufällig tauchte letzte Woche im neuesten Sparprogramm der Regierung ein Gesetzespassus auf, der mit einem Sparprogramm so gar nichts zu tun hat. Die Bestimmung, wonach Firmen Entschädigungszahlungen aus Zivilklagen erst dann entrichten müssen, wenn ein Verfahren noch definitiv abgeschlossen ist. Das macht zwar tatsächlich Sinn, doch der Rechtsabteilung im Quirinalspalast, also dem Sitz von Staatspräsident Giorgio Napolitano, gefiel die Gesetzesnovelle trotzdem nicht. Zum einen, weil sie in einem Sparprogramm nichts zu suchen hat. Und zweitens, weil sie nur jene Fälle berücksichtigt, bei der die Entschädigungssumme 20 Millionen Euro übersteigt. Eine kurze Überprüfung zeigte, genau eine Firma in ganz Italien hätte davon profitiert, Berlusconis Fininvest.
Im letzten Hitzesommer drohte die 15-Millionen-Metropole Moskau in Rauch und Smog beinahe zu ersticken. Torf- und Waldbrände loderten wochenlang im Umland der russischen Hauptstadt. Zivilschutzbehörde und Feuerwehr versprachen damals Besserung. Es würden Vorkehrungen getroffen, dass in diesem Jahr gefährliche Brände verhindert oder schneller gelöscht würden. Doch im Umkreis von Moskau brennt es wieder. Und die Regierung und die Medien schweigen, Peter Giesling.
Greenpeace-Leute beim Löschen einer brennenden Torffläche bei Sergiev-Passat, etwa 80 Kilometer östlich von Moskau. Über Funk informieren sie sich gegenseitig darüber, wo jeweils besonders viel Löschwasser benötigt wird. Es sind vor allem freiwillige, direkt betroffene Anwohner oder eben Angehörige des Greenpeace-Löschtrupps, welche jetzt in der Region Moskau zahlreiche Wald- und Torfbrände zu bekämpfen versuchen. Offizielle Feuerwehrleute sind hier kaum anzutreffen. Die russischen Behörden versuchen denn auch noch immer, die neuen Brände zu verschweigen. Boris Gromow, der Gouverneur des Moskauer Gebiets, hat diese Tage lapidar wissen lassen, seine Behörde, die im Herbst damit beauftragt worden war, Maßnahmen gegen neue Brände zu ergreifen, seine Behörde sei derzeit, Zitat, erst dabei, eine Liste jener Arbeiten zu erstellen, die längst hätten an die Hand genommen werden sollen. Zudem, jetzt seien eben viele zuständige Fachleute in die Ferien verreist. Man hat es offenbar auch unterlassen, vielerorts die im letzten Sommer verkohlten Baumstämme aus den Wäldern wegzuräumen. Jetzt versperren diese mancherorts den Löschfahrzeugen die Zufahrt zu neuen Brandherden. Bürokratische Hürden sind offenbar daran schuld, dass es zahlreichen Moskauer Spitälern in den letzten Wochen auch nicht mehr rechtzeitig gelungen ist, dringend benötigte Klimageräte installieren zu lassen. In den ersten Julitagen, in denen es hier in Moskau ganz besonders heiß war, soll die Temperatur in einigen Moskauer Krankenhäusern 42, ja gar 48 Grad Celsius erreicht haben. Nur die aktuelle Regenperiode verhindere derzeit, dass der Rauch der jetzt lodernden Torf- und Waldbrände bis nach Moskau, bis in die großen Zentren gelangen könne, meint Grigori Kukrin, Leiter des Greenpeace-Löschtrupps hier bei Sergiev Passat. Wenn sich in den nächsten Wochen wieder eine längere Schönwetter- und Hitzeperiode einstelle, so werde sich leider das ganze Brand- und Rauchdrama des Vorjahres wiederholen. Nur in einzelnen Zeitungen oder in Blogs von Organisationen wie Greenpeace Russland kann man zurzeit erfahren, dass es bei Wladimir, bei Pskov, bei Twer oder bei Ivanova an insgesamt 150 Orten allein im weiteren Umfeld von Moskau brennt.
Es braucht Alternativen. So viel scheint klar nach dem Entscheid, aus der Atomkraft auszusteigen. Wind und Sonne sind im Vordergrund, aber auch das Holz wird in der Schweiz wieder mehr genutzt. Fürs Heizen und in einigen größeren Kraftwerken sogar für die Produktion von Strom. Ein halbes Dutzend großer Werke sind schon in Betrieb oder Bau, andere sind geplant. Und doch, wie es mit dem Ausbau der Holznutzung weitergehen soll, darüber herrscht Uneinigkeit, Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler berichtet.
Der Schweizer Wald wächst und wächst. Sein Holz war für die Energiegewinnung lange nicht gefragt. Doch das hat sich geändert. Seit ein paar Jahren verstromen immer mehr Elektrizitätsunternehmen Holz. Noch aber sei das Potenzial nicht ausgeschöpft, sagt Daniel Binkeli vom Bundesamt für Energie.
Es werden rund 4 Millionen Kubikmeter Holz verbraucht energetisch und rund 2 Millionen Kubikmeter sind noch vorhanden.
Eine Steigerung um die Hälfte ist also möglich. Aber um dieses Potenzial buhlen immer mehr Interessenten. In Ort Kurzem entstanden Holzkraftwerke zur kombinierten Erzeugung von Strom und Wärme in Domat-Ems, Basel und Zürich. In Bern ist eines im Bau. Es sollen gar noch mehr werden, sagt Andres Klein, der Präsident des Waldwirtschaftsverbandes bei der Basel.
Wir haben Kenntnis davon, dass mehrere Großanlagen geplant sind, für die chemische Industrie zum Beispiel, in Basel ein weiteres Werk.
Damit steigt der Holzbedarf in der Nordwestschweiz an.
Im Einzugsgebiet Basel, also nördlich des Juras, könnten wir noch ungefähr 2 Anlagen in der gleichen Größenordnung mit dem Holzkraftwerk Basel beliefern.
Viele Waldbesitzer sind Gemeinden. Trotz der großen Nachfrage wollen sie mit ihrem Holz lieber das Schulhaus heizen, als es an Stromproduzenten zu liefern und für die Schulhausheizung wiederum Öl zu kaufen. Doch diese Haltung sei zu überdenken, fordert Thomas Nussbaumer, Professor für Bioenergie an der Hochschule Luzern. Der Fokus bei der Holzverwertung müsse auf der Stromproduktion liegen und nicht bei der direkten Wärmeproduktion im Ofen.
Für die Zukunft gibt es einen klaren Trend, dass wir weniger Heizwärme brauchen werden, aber überall viel mehr Strom.
Dies, weil immer mehr mit Wärmepumpen geheizt wird.
Das typische neu gebaute Einfamilienhaus, aber häufig auch Mehrfamilienhaus, heute und der Zukunft noch viel mehr, das wird über eine Wärmepumpenheizung verfügen.
Dank der Wärmepumpe könne die Holzenergie effizienter eingesetzt werden, als wenn das Holz einfach verbrannt werde, sagt Energieexperte Nussbaumer. Denn ein modernes Großkraftwerk macht aus Holz Strom mit einem Wirkungsgrad von 40%. Fließt dieser Strom in eine Wärmepumpe, verwandelt diese den Strom mit Hilfe der von ihr angezapften, quasi gratis Erdwärme in die vierfache Energiemenge um. Man erreicht also mit verstromtem Holz einen Wirkungsgrad von 160%, etwa das Doppelte einer Holzheizung. Voraussetzung ist allerdings, dass neue Holzkraftwerke die neueste Technik nutzen, sagt Thomas Nussbaumer. Alle bisherigen wandeln das Holz nur mit einer Effizienz von 20% in Strom um.
Meine Aussage ist die, dass wir für die Zukunft Alternativen zu diesen Dampfkraftanlagen, die ja Technologien sind, die über 100 Jahre alt sind im Prinzip, die Dampfmaschine, dass wir da Alternativen haben, die einen höheren Wirkungsgrad ermöglichen.
Und diese Technologie gibt es. In Kraftwerken des neuesten Typs wird das Holz nicht verbrannt, um daraus Dampf und damit über Turbinen Strom zu erzeugen, sondern es wird in Gas umgewandelt und kann so 2 Turbinen antreiben, was die Effizienz verdoppelt. Der Nachteil, die Technologie befindet sich im Frühstadium, birgt also ein gewisses technisches Risiko. Die Basler Stadtwerke IWB, die ein zweites Holzkraftwerk planen, könnten dieses Risiko auf sich nehmen, sagt Florian Lütti, der Direktor des bestehenden Holzkraftwerks.
In den letzten 2-3 Jahren hat es einen großen Schritt gegeben und deshalb wird auch eine Holzvergasung für uns eine Option sein.
Mut und Pioniergeist werden also entscheiden, ob die Stromproduzenten bei der Holzenergie den finanziell sichersten oder den effizientesten Weg wählen.
Der Bericht von Thomas Häusler hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Tobias Gasser und für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.